Einen guten Morgen auch von mir. Den Predigttext für heute finden wir im Epheserbrief, also für diejenigen, die eine Bibel dabei haben, im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 10. Und ich lese uns zuerst einmal den Text vor. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches, und taten den Willen des Fleisches und der Sinne, und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Soweit Gottes Wort. Wir haben dieses Jahr Reformationsjahr, oder das, was viele Menschen als solches bezeichnen. Und das Stichwort Gnade, wenn man christliche Zeitschriften liest oder christliche Zeitungen oder selbst in säkularen Zeitungen, steht da immer wieder, dass das so eines der großen Themen der Reformatoren gewesen sei, wie Martin Luther. Gnade, der Mensch kann zu Gott kommen und steht gerecht vor Gott. Oh, jetzt rutscht das weg. Aus Gnade. Aber in unserer heutigen Zeit wissen viele Menschen nichts mehr mit diesem Begriff Jetzt rutscht das Ding da und weg. Wissen viele Menschen nichts mehr mit diesem Begriff. Und da müssen wir uns fragen, was bedeutet Gnade? Paulus legt das hier sehr schön dar. Und er schreibt das an eine Gemeinde in Ephesus. Ephesus war zu dieser Zeit ein Ort, der vielleicht ähnlich war wie der Ort, den Mira vorhin beschrieben hat. Ein Ort, an dem viele Menschen gelebt haben, die Gott nicht kannten. Zur Zeit, als Paulus dorthin kam, das lesen wir in Apostelgeschichte, in den Kapiteln 18 und 19, gab es dort keine Gemeinde. Und die Menschen in Ephesus kannten Gott nicht und sie haben nicht nach Gottes Willen gefragt. Und wenn man das liest und noch ein bisschen sich damit beschäftigt, Ephesus war alles andere als ein Ort, an dem die Menschen Gott nur egal war. Die Menschen dort waren, wir würden die heute als Esoteriker bezeichnen. In Ephesus gab es mehrere Tempel und Heiligtümer, ein großes Theater, eine bekannte Bibliothek und viele Menschen aus diesem ganzen Mittelmeerraum sind nach Ephesus gegangen, um mit den Göttern, die dort verehrt wurden, ein geistliches Geschäft zu machen. Sie haben diesen Göttern geopfert, sie haben diesen Göttern ihre Kinder gebracht, damit die Kinder von den Göttern gesegnet werden und haben sich von diesen Göttern Verschiedenes erhofft. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 18 und 19, als Paulus dorthin kommt und dort die erste Gemeinde entsteht, dass viele der Menschen dort, die zu dieser Gemeinde dann gehört haben, ihre Gegenstände, die sie noch haben und damit verbinden, in diesem Götzendienst verbrennen. Wenn man das in heutige Währungen umrechnet, in Euro, kommen da konservative Schätzungen auf 9 Millionen Euro, optimistischere auf 26 Millionen Euro. Diese Leute haben Dinge verbrannt im Wert von 26 Millionen Euro. Und das einfach so von heute auf morgen. Warum haben sie das getan? Diese Menschen haben ein Wunder erlebt. Und das Wunder, das sie erlebt haben, das beschreibt Paulus hier. Das ist das Wunder der Gnade. Paulus gliedert diesen Abschnitt oder diesen Text in zwei große Abschnitte. In den Versen 1 bis 3 spricht Paulus vom alten Leben der Epheser. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Was ist der Ausgangspunkt der Epheser, unter dem sie leben? Paulus schreibt in Vers 1, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Zur damaligen Zeit haben viele Menschen, auch die Epheser, geglaubt, dass der Mensch ein sehr gutes Potenzial hat, um sich zu entwickeln. Man spricht da manchmal vom göttlichen Funken. Im Menschen wohnt etwas Gutes und der Mensch muss das nur entwickeln. Der Mensch muss nur wollen. Und auf einmal schreibt Paulus, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Also Paulus macht eine Art Bestandsaufnahme. Und er sagt, sie waren tot durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt. Das Wort, das Paulus hier benutzt, könnte man auch übersetzen mit Zeit. Also zu dieser Zeit, in diesem Zeitalter leben die Menschen so. Was bedeutet es, tot zu sein? Ich war während meines Praktikums auf einer Beerdigung und habe dort erlebt, wie ein Mensch zu Grabe getragen wurde. Und ein toter Mensch, ich denke, das wissen wir alle, der kann nichts tun. Ein toter Mensch kann nichts äußern, was er tun möchte, und kann sich nicht bewegen, wenn nicht andere ihn tragen. Die Bestandsaufnahme, die Paulus hier macht, wenn er sagt, auch ihr wart tot, heißt, ihr wart Gott gegenüber nicht nur gleichgültig eingestellt, sondern ihr wart Gott gegenüber tot. Ihr wolltet euch Gott nicht zuwenden und ihr konntet euch Gott auch nicht zuwenden. Ihr hattet keinerlei Interesse an Gott. Und er sagt, der Grund dafür war, dass sie Gottes Gebote übertreten hatten und in Sünden gelebt hatten, nach der Art dieser Welt. Die Art dieser Welt meint zwei Dinge. Sie meint auf der einen Seite, wie wir in dieser Welt leben, wie Menschen in dieser Welt leben, dass es das Natürlichste ist, dass Menschen Gottes Gebote übertreten, und auf der anderen Seite, dass es in dieser Zeit, in der wir leben, gar nicht anders geht, dass Menschen Gottes Gebote übertreten. Es geht nicht anders nach der Natur des Menschen, wie der Mensch selbst gestrickt ist, dass er sich an Gottes Gebote hält. Und Paulus spricht von einem Mächtigen, der in der Luft herrscht, dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Was hier sehr interessant ist, Paulus spricht eine Sprache, die ganz stark an die Psalmen erinnert. Wenn er spricht von Kindern des Ungehorsams und die Art und Weise, in der man früher nach die Art dieser Welt unter dem Mächtigen, da meint Paulus zwei Dinge. Mit Kindern des Ungehorsams meint er nicht, dass die Epheser aufgrund dessen, dass sie Menschen sind, Sünder sind, in dem Sinne, dass er sagt, eure Eltern waren Sünder und ihr habt von ihnen die DNA zum Sündigen geerbt, sondern Paulus sagt, ihr seid Kinder des Ungehorsams. Der Ungehorsam ist euer Vater. Und er will zum Ausdruck bringen, dass alle Menschen gesündigt haben. Alle Menschen haben sich gegen Gott aufgelehnt und lehnen Gottes Gebote radikal ab. Und zum Zweiten will er zeigen, wenn er sagt, wir haben früher so gelebt, und dieses Beispiel nimmt, was man vielleicht aus dem Psalm kennt, wenn wir gleich an den ersten Psalm denken, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, dann sehen wir auch hier, dass Paulus darauf aufmerksam machen möchte, alle Menschen leben so, alle Menschen handeln so und alle Menschen denken so. Und Paulus möchte zum Ausdruck bringen, dass es noch weitergeht, und er sagt, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Die Epheser hatten dieses Wunder erlebt, das Wunder der Gnade Gottes. Sie hatten Jesus Christus erkannt und sind Gottes Kinder geworden. Und was Paulus jetzt macht, ist, er holt sie erst einmal wieder auf den Boden. Und er sagt ihnen, einen Moment, ihr wart ja auch so. Ihr wart kein Stück besser als die anderen Menschen. Er sagt ihnen, auch ihr habt in den Begierden eures Fleisches gelebt und tatet den Willen des Fleisches und der Sinne. Wenn wir heute überlegen, was könnten Dinge sein, die Begierden des Fleisches sind und Willen des Fleisches und der Sinne. Das sind Dinge, die Gott geschaffen hat. Viele Dinge, Genuss, Freude, sogar Sexualität. Aber was das zum Ausdruck bringen soll, ist, oder was Paulus sagen möchte, ist, der Mensch hat all diese Dinge pervertiert, dadurch, dass er sich von Gott abgewandt hat. All das Gute, was Gott für den Menschen geschaffen hat, seien es Dinge wie, eben diese Dinge wie Sexualität oder Genuss, Freude, all diese Dinge hat der Mensch abgewandelt in Böses. Gott hat den Menschen geschaffen, dass der Mensch sich selbst an Gott freut, dass der Mensch Gott liebt und Gott ehrt. Und der Mensch richtet seinen Blick weg von Gott hin zur Sünde. Und wir können uns das vielleicht so vorstellen, als ob der Mensch Scheuklappen hätte wie ein Pferd und alles andere gar nicht beachtet, was Gott Gutes geschaffen hat und sich nur auf das Böse konzentriert. Wir sehen das in Genesis 3, wo der Sündenfall angeführt wird. Und das Schlimme an dieser Sünde ist das, was Paulus weiter sagt, wenn er meint, wir waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Sünde können wir uns vorstellen wie eine Gefängniszelle. Was macht eine gute Gefängniszelle aus? Eine gute Gefängniszelle kann man nur von außen öffnen, aber von innen nicht mehr aufschließen. Und was er sagen möchte, ist, der Mensch ist in diese Gefängniszelle hineingegangen, hat sie fest hinter sich zugezogen und denkt, er lebt im schönsten Raum der Welt. Diese Gefängniszelle ist vielleicht von mir aus schön tapeziert oder angestrichen, aber sie ist nicht das, wofür der Mensch geschaffen ist. Und trotzdem fühlt sich der Mensch in dieser Zelle wohl, freut sich an diesen, von mir aus, Tapeten oder was auch immer diese Zelle hat und denkt, er lebe im Paradies. Und er weiß gar nicht, dass er in einer Gefängniszelle sitzt und darauf wartet, verurteilt zu werden. Das ist das, was Paulus meint, wenn er sagt, wir waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Also wir könnten kurz um zwei oder drei Dinge festhalten. Wir leben in der schlechtesten Lage, die man sich vorstellen kann als Menschen. Wir wurden zu Gutem geschaffen von Gott, zum Besten. Wir wurden geschaffen, um Gott zu lieben, Gott zu ehren und uns an Gott zu freuen. Und wir haben alles andere als das getan. Wir haben uns von Gott abgewandt, haben uns entschieden, uns an dem Schlechten zu freuen, das Schlechte zu tun und das Schlechte zu lieben. Und wir tun es auch noch gerne. Und wir sehen gar nicht ein, warum das was Besseres sein sollte, sich an Gott zu freuen. Und unser Urteil ist gesprochen, wenn wir Paulus Glauben schenken dürfen und er sagt, wir waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Gottes Zorn ist nämlich nicht wie unser Zorn, dass Gott auf einmal willkürlich wird oder dass Gott böse wird aus irgendeinem Grund, dass er sich beleidigt fühlt, sondern wenn man Gottes Herrschaft in Frage stellt, will Paulus sagen, dann kann man nur verlieren, weil man sich gegen den auflehnt, der gerecht ist und der liebend ist und der heilig und gut ist. Gottes Zorn ist notwendig, wenn Gott auch liebend ist, weil wenn Gott gut ist, muss Gott das Böse hassen. Und in Vers 4 leitet Paulus dann aber etwas ein. Und ein englischer Prediger hat einmal gesagt, man muss Gott für jedes Aber in der Bibel danken, dass Gott spricht. Denn dieses kleine Wörtchen zeigt immer, dass Gott auf einmal etwas tut, womit man nicht mehr zu rechnen hat. Und hier schreibt Paulus, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Das ist ein Satz, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Auf einmal sagt Paulus, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Für Paulus schließen sich diese zwei Facetten in Gottes Wesen gar nicht aus. Paulus sagt, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, und vorher spricht er noch vom Zorn Gottes. Warum erwähnt Paulus das? Und was möchte er uns damit sagen? Paulus sagt, wir sind lebendig geworden. Wir waren tot und nun sind wir lebendig. und das aus Gnade. Und so kommen wir auch wieder auf das zu sprechen, was wir anfangs angesprochen hatten. Was bedeutet Gnade und was bedeutet Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist die eigene. Wenn Gott barmherzig ist, oder wenn ein Mensch barmherzig ist, können wir uns das vielleicht so vorstellen, wenn wir jemandem etwas Gutes tun, der es nicht verdient hat, dann sind wir barmherzig. Dann ist jemand barmherzig. Wenn Gott gnädig ist, oder wenn wir jemandem gnädig sind, dann tun wir jemandem etwas Gutes und beschenken ihn, der eigentlich das Gegenteil davon verdient hat. Und Paulus sagt, Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Und wir sehen hier das, was Gott getan hat für uns. Und wir sehen ein Stück weit, was Gottes Beweggründe sind. Gott will uns gnädig sein. Gott will uns barmherzig sein, weil es seinem Wesen entspricht. Wenn wir dann in Vers 7 weitersehen, wo Paulus schreibt, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus, dann erkennen wir eines. Was ist Gottes Motivation dafür, uns zu lieben? Warum will Gott und warum kann Gott Menschen wie uns lieben? Warum kann Gott seinen Sohn für uns umbringen und bestrafen, damit er uns auferwecken kann? Paulus sagt uns, Gott möchte uns den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus zeigen. Ich habe einen Freund, der war noch nicht lange Christ und der hat immer wieder gesagt, in Christus. Das ist eine Redewendung, die wir in der Bibel finden und wir sagen das recht häufig. Und auch Paulus, ich habe das mal durchgezählt, sagt in diesem ganzen Brief, ich schätze 20 oder 25 Mal in Christus. Und auch wir sagen das vielleicht häufig, so wir uns in Christus wiedersehen. Oder wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Jesu Christi. Aber was heißt es, in Christus zu sein? Was heißt es, in Christus zu sein und mit Christus auferweckt zu werden? Das ist ein Stück weit ein Schlüssel zum Verstehen des ganzen Epheserbriefes. Paulus sagt uns, wir sind mit eingesetzt im Himmel in Christus. Und Gott zeigt uns seinen Reichtum, den Reichtum seiner Gnade in Christus. In Christus zu sein, bedeutet Anteil zu haben an dem, was Jesus getan hat. Bedeutet zu schauen auf Jesus und zu wissen, dass was Jesus getan hat, das was Jesus gesagt hat, das, wer Jesus ist, das gilt mir, das gilt dir, das gilt uns allen. In Christus zu sein, heißt wie Jesus zu sein. Jesus ist der Sohn Gottes von Ewigkeit. Gott liebt Jesus über alles und Gott möchte Jesus alles schenken. Und das entfaltet Paulus im Epheserbrief zuvor, wenn er von der Erwählung spricht, wenn er von dem Erbe spricht, das Gott Jesus Christus versprochen hat. All diese Dinge, die Gott Jesus versprochen hat, die hat Gott auch denen versprochen, die in Christus sind. Und was heißt es nun, in Christus zu sein? Dieses in Christus zu sein und auf Jesus zu blicken, wie kann das geschehen? Wenn wir doch gelesen haben in den Versen 1 bis 3, dass der Mensch, wie Paulus ihn beschreibt, dass die Epheser, dass ich, dass du, dass wir alle, dass wir von Natur aus gar nicht auf Gott schauen möchten, dass wir nichts mit Gott zu tun haben möchten. Was bedeutet das dann, wenn er sagt, dass wir auf seinen Sohn blicken sollen? Also versteht ihr den Unterschied? Denn Paulus versucht uns klarzumachen, wir sehen von uns aus nicht auf Gott und wir werden erst recht nicht auf seinen Sohn schauen. Und auf einmal entfaltet Paulus das, wie ich finde, am stärksten in diesem ganzen Text, im Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Was wir hier sehen, ist etwas sehr, fast schon Erschreckendes für uns heute, für unsere Ohren, die wir das vielleicht heute gar nicht mehr hören möchten. Gott rettet uns vor uns selbst, vor sich selbst. Wir haben gelesen und gehört, dass alle Menschen Gottes Zorn verdienen und dass Gott keinen Menschen lieben kann. Und Gott rettet uns aus Gnade durch Glauben. Und Paulus führt das weiter und sagt, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Der Glaube ist das Kriterium, durch das man Gott gefallen kann. Der Hebräerbrief erwähnt das, das Alte Testament erwähnt das, dass Abraham Gott glaubte und Gott liebte Abraham dafür. Und trotzdem sagt Paulus, kein Mensch kann glauben. Und wir stecken in einem unglaublichen Dilemma. Die Ansprüche, die Gott an uns hat, Gottes Gesetz, Gottes Gebote, können wir nicht erfüllen. Wir können Gottes Geboten nicht gehorchen. Und wir haben gar kein Interesse daran. Uns fehlt es also an Willen und Fähigkeit. Und dann sagt Paulus, aus Gnade, durch Glauben und das nicht aus euch. Jetzt ist es hier die Frage, was meint Paulus, wenn er sagt, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und dass es Gottes Gabe ist. Manche Ausleger streiten sich hier, auf was sich die Gabe bezieht. Ob nun die Rettung Gottes, allein Gottes Gabe ist, ob der Glaube etwas ist, was der Mensch noch dazu bringen kann, oder ob beide Dinge Gottes Gabe sind. Ich persönlich tendiere dazu zu sagen, beides ist Gottes Gabe und wir sehen das auch immer wieder im Neuen Testament, dass selbst diese Bedingung, die Gott stellt an die Menschen im Neuen Bund, an uns, wenn er sagt, ihr müsst auf meinen Sohn sehen, mein Sohn hat alles erfüllt, was ihr hättet tun müssen. Mein Sohn ist für euch gestorben, mein Sohn ist für euch begraben worden, mein Sohn ist für euch auferweckt worden und mein Sohn sitzt im Himmel neben mir und auch ihr werdet da sitzen können. Und ihr müsst an ihn glauben. Mehr könnt ihr nicht tun, aber ihr müsst es tun. Diese eine Bedingung Gottes, selbst diese Bedingung erfüllt Gott, wenn Paulus sagt, Gottes Gabe ist es, dass Gott uns den Glauben schenkt. Wir müssen uns jetzt vielleicht fragen in all dem, warum schreibt Paulus das? Wir haben vorhin, das habe ich sehr eindrücklich gefunden, das gehört von diesem Dorf, in dem hauptsächlich mittlerweile Muslime leben und dort ein Kalifat gründen möchten. Wir können uns das vielleicht wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe sowas noch nicht erlebt, aber wir können uns vorstellen, dass Ephesus so eine Stadt war. Eine Stadt, in der Menschen alles andere tun, als Gott die Ehre zu geben. Eine Stadt, in der Menschen nicht nach Gott fragen und eine Stadt, in der Menschen ein Königreich des Bösen errichtet haben. Und auf einmal sagt Paulus zu diesen Leuten, dass Gott sie liebt, dass Gott Gnade für sie hat und dass Gott ihnen den Glauben schenken möchte, den sie brauchen, um zu Gott kommen zu können. Und wenn wir an so ein Dorf denken, können wir uns ja vorstellen, was das auch für diese Menschen heißt, was es für uns schlussendlich heißt. Paulus sagt das zu den Ephesern, zu Menschen, von denen wir sagen würden, die wurden in Gottes Wort erwähnt. Das müssen ja ziemlich ordentliche Leute gewesen sein. Die müssen sehr gottesfürchtig gewesen sein. Und Paulus muss diese Leute auf den Boden holen, der Tatsachen zurückholen und ihnen sagen, einen Moment. Auch ihr wart wie die Leute in diesem jugoslawischen Dorf, die ein Kalifat errichten möchten. Auch ihr habt nicht nach mir gefragt. Auch ihr wolltet nicht in meinen Geboten wandeln. Auch ihr habt meinen Sohn Jesus Christus abgelehnt. Auch euch hätte ich bestrafen müssen. Und auch euch gilt mein Aber. Das sehen wir sehr schön daran, wenn Paulus sagt, damit sich nicht jemand rühme. Die Epheser zur damaligen Zeit, das hatte ich ja schon erwähnt, Ephesus war eine große Stadt. Ephesus war eine bekannte Stadt, in die man gepilgert ist, zu der man gegangen ist, wenn man etwa jemand sein wollte. Und zu diesen Leuten sagt Paulus, sie sollen, kein Mensch darf sich rühmen. Kein Mensch hat vor Gott irgendeinen Anspruch anzumelden. Wir kommen nun zum letzten Punkt. Wir sehen in Vers 10, Wir haben gesehen, was Gott getan hat in den vorigen Versen, warum er es getan hat und was Gottes schlussendliches Ziel damit ist. Warum? Wir haben gesehen, dass Gott Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus errettet hat. Dass Gott diese Menschen errettet hat, weil er gnädig ist und weil er barmherzig ist. Und nun könnten wir sagen, schreibt Paulus wie ein Resümee oder einen Schlussvers in diesem Abschnitt, den Vers 10. Da schreibt Paulus, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir könnten auch sagen, das Schema, das Paulus hier entfaltet, ist im Grunde das, dass er sagt, was ist euer Elend, was ist eure Ausgangssituation, in der ihr lebt, was ist Gottes Antwort auf euer Elend und wie dankt ihr Gott richtig? Und Paulus sagt, und wie gesagt, schreibt Paulus das in Vers 10, dass wir geschaffen sind in Christus Jesus. Wie er das vorher entfaltet hat, durch den Glauben sehen wir auf Jesus. Unser Blick wendet sich und er schreibt, wir sind bereitet oder geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Dieser Vers hier schließt das Ganze wirklich ab. Paulus beginnt im Grunde damit, dass eine erste Schöpfung gestorben ist, denn er schreibt, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden und er schließt mit einer neuen Schöpfung. Er schreibt, wir sind geschaffen in Christus Jesus. Wir haben gehört und gelesen, dass Gott denen, die nicht nach ihm gefragt haben, den Glauben geschenkt hat, den Ephesern, dir und mir. Und was Paulus schon immer vorgeworfen wurde, von den Christen damals und auch von Menschen heute, die ihn immer noch nicht verstehen, ist, dass Paulus im Grunde etwas oder einen Gedanken vom Evangelium verbreitet, der sagt, dann kann ich ja leben, wie ich möchte. Ich bin errettet. Ich kann tun und lassen, was ich mag, denn Gott ist ja gnädig, Gott ist ja barmherzig. Und was er hier sagen möchte, ist, wer so denkt, der kennt Gott nicht, der ist nicht neu geschaffen. Denn er sagt, die, die Gott neu geschaffen hat, für die hat Gott das wieder vorbereitet, was er ihnen ursprünglich zugedacht hat. Der Mensch vor dem Sündenfall, wie Gott ihn geschaffen hat, war dazu gedacht, dass er Gott liebt, dass er Gott kennt, dass er sich an Gott freut. Und in unserer heutigen Zeit und damals direkt nach dem Sündenfall hat kein Mensch das mehr getan. Und nun sagt Paulus, wir sind geschaffen zu guten Werken. Der Mensch, der verloren war, der nicht nach Gott gefragt hat, diesen Menschen führt Gott wieder zu seinem ursprünglichen Zweck zurück. Auch wir haben das vorhin gemacht, wenn wir uns daran richtig zurückerinnern. Auch wir haben gebetet, wir haben Gott gedankt für das, was Gott uns schenkt. Und wir tun das auch heute hoffentlich noch weiter. Und daran sehen wir etwas, was Paulus entfaltet in diesem ganzen Brief. Er entfaltet das, was die Gemeinde ausmacht. Und er zeigt uns das, was Gemeinde oder wohin Gemeinde gehen soll. Paulus will uns sagen, wir sind geschaffen zu dem, oder wir sind wieder geschaffen zu dem, zu was Gott uns ursprünglich vorgesehen hat. Und er fordert die Epheser und er fordert uns dazu auf, Gott dafür zu danken und Gott zu ehren. Ich fand es sehr schwer, zu diesem Text ganz konkrete Anwendungen zu finden, weil ich finde, dass Paulus uns immer wieder sagt, wir können nichts tun, was Gott ehrt von uns aus und Gott hat alles getan. Und ich glaube, hier ist die wichtigste Anwendung, die wir wirklich daraus lernen können. Und auch, ich empfehle euch auch diesen Text nochmal zu lesen, ein paar Mal zu Hause. Ich fand es immer wieder schön. Manche Ausleger meinen, das könnte vielleicht sogar eine Art christliches Lied sein, was Paulus vielleicht sogar zitiert oder anführt. Die Frage, die wir uns hier immer wieder stellen müssen, und das ist vielleicht auch unsere Anwendung, ist uns klar, wie verloren wir eigentlich waren? Ist uns klar, wie fern wir von Gott waren? Und wenn wir an diese Menschen, ich finde dieses Beispiel nur sehr interessant, in diesem Dorf in Jugoslawien denken, auch für solche Menschen ist Jesus Christus gestorben. Und auch durch solche Menschen möchte Gott, durch Jesus Christus mit sich versöhnen. Und auch diesen Menschen bietet Jesus Christus die Versöhnung mit seinem Vater an. Und Paulus sagt zu den Ephesern, zu uns und zu diesen Menschen, kein Mensch ist zu weit weg, dass Gott ihn nicht erreichen könnte. Aber jeder Mensch ist so weit weg von Gott, dass er aus eigener Kraft es nicht zu Gott schaffen kann. Ich denke, dafür können wir Gott loben und preisen und ihm danken für diese Errettung, die er uns geschenkt hat, für den Glauben, den er uns geschenkt hat und für die guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Darum empfehle ich es auch gerne, den ganzen Brief noch weiterzulesen, denn da zeigt Paulus auf, wie dieses neue Leben aussehen kann. Amen.